Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 19. Tragödie einer Familie von Ulrike Posche aus Stern Nummer 20 vom 11.05.2023. Gelesen von Roland Friedel. Helmut Kohl war ein erfolgreicher Politiker, aber ein glückloser Vater. Er wurde Kanzler der Einheit und geriet als Familienmensch in Zwietracht. Nach dem Suizid seiner Frau Hannelore fand er mit Maike Richter sein Glück. Doch das Verhältnis zu seinen Söhnen zerbrach, wie unsere Autorin Ulrike Posche beschreibt. Kohl selbst sprach nicht gern über seine Sicht dieses Dramas. Das übernimmt nun ein enger Vertrauter, der frühere Bild-Chefredakteur Kai Diekmann, in ein Buch, aus dem der Stern Auszüge druckt. Wenn man im Petersdom nur wenige Treppenstufen in die vatikanischen Grotten hinabsteigt, dann steht man inmitten heiliger Andacht und vor den sterblichen Überresten des Papstes Benedikt XVI. Ganz ähnlich verhält es sich im Bungalow des toten Kanzlers Kohl. Nicht, dass dessen Leichnam dort begraben wäre. Das ist er in Speyer. Aber wenn man nur wenige Stufen von der Eingangshalle zum Keller hinabsteigt, steht man vor seinem Amtsschreibtisch, einem grabplattenschweren Machtmöbel aus Palisanderholz, bedeckt mit Erinnerungsmünzen und Wappen, umflort von seiner Aura. Kurz nach dem Tod hatte ihn Kohls Witwe hier aufstellen lassen. Und weiter hinten in den Archivräumen lagern Aktenordner, Bücher, unerfreuliche Briefwechsel mit Kohls Söhnen, Anwaltspost, Gerichtskram und Schätze von unersetzlichem Wert. Letztere warten in staubdichten Schmuckhäfen auf ihre Auferstehung. »Hier, nehmen Sie mal«, sagte Maike Kohl-Richter, als wir sie wenige Monate nach seiner Beisetzung besuchten. »Das sind die Abdrücke seiner Fingerkuppen.« Der Bestatter hatte ihr geraten, sie eines Tages in Gold prägen zu lassen und als Kette zu tragen. Maike Kohl-Richter erwog das, aber es hatte ja noch Zeit. Auch die Totenmaske des Einheitskanzlers ruht in der Krypta des berühmten Bungalows von Ludwigshafen-Oggersheim, in dem Hannelore Kohl, die erste Ehefrau, sich einst das Leben genommen hatte. Man dachte damals, das sei der schwärzeste Tag in der Geschichte dieser im scheinbaren Glück so unglücklichen Familie. Aber das war noch lange nicht der Tiefpunkt. Vielmehr kündigten sich mit ihm Zeiten voller Leid, Missgunst und Zerwürfnis an, wie ein Tragödienspiel in vielen Akten. Dem Freitod der Hannelore Kohl folgte ein Grauen, das niemand aufhalten konnte. Bei jenem Besuch im Herbst 2017 aber lag eine heilige Stille über dem Erinnerungsort im Keller und unendliche Trauer. Glück? Hat es das je bei den Kohls gegeben? Für Johanna Clara Eleonore Renner schien es der Moment zu sein, in dem sie als 15-Jährige den kaum älteren Helmut Josef Michael Kohl in der Tanzschule traf. Sie waren eben erst aus dem Krieg zurück und prompt verliebt. Das feine blonde Fräulein war mit der Mutter aus Leipzig geflohen, in Schuhen, die der Vater ihr aus Autoreifen geschnitten hatte und dessen Kordeln beim Laufen so sehr in die Füße schnitten, dass sie den Schmerz erlittener Gewalt durch Sowjetsoldaten überlagerten. »Alte Kamellen«, sagte sie später, wenn sie davon erzählen sollte. Sie rauchte die Erinnerungen lieber weg. Fräulein Renner hatte vom Leben alles gesehen, war unerschrocken geworden und cool, wie ihr Tanzpartner. Der hatte als Jüngster der Familie den Krieg in Berchtesgaden überlebt. Er war das Glückskind. Sein Bruder Walter starb schon mit 19 Jahren als Soldat. Helmut Kohl war groß, stattlich, ein Wort und Anführer. Er schwamm selbst dann schneller als die anderen, wenn er sich die Beine zusammenbinden ließ. Er erschien ihr wie das menschgewordene Versprechen auf eine kraftvolle Zukunft. Arglos tanzten sie zu Glenn Miller. Nachdem Johanna eine Stelle in Ludwigshafen angenommen hatte, die sie nicht hatte annehmen wollen, ein Haus gebaut, wo sie kein Haus hatte bauen wollen, heiratete sie ihren Helmut und wurde zu Hannelore. Sie bekam zwei Söhne, er eine politische Karriere. Sie wurde zur Barbie aus der Pfalz, er zum Baum unter Büschen. Erst im Mainzer Landtag, dann im Bonner Bundestag. Schmal geschnittene Anzüge, dicke schwarze Brillenränder. Heute gülte er als hipper Jungpolitiker. Sie war nun oft einsam, aber sie hatte ja die Kinder und den Schäferhund. Sie lernte Heimorgel und Hundekommandos, eröffnete ein Bürgerbüro in seinem Wahlkreis. Selten dachte sie noch daran, wie gern sie doch Französisch oder Mathematik studiert hätte und an ein gemeinsameres Leben. Und jedes Mal verscheuchte sie die Gedanken. Das ist doch nur künstliche Unglücklichmacherei. Über die Jahre jedoch empfand Hannelore Kohl das Leben im Licht und Glanz dieses immer mächtiger und erfolgreicher werdenden Mannes als quälend. Sie suchte Schatten und blieb doch dienstbar und loyal. Sie parlierte mit Staatschefs auf Englisch und Französisch. Sie versuchte nicht peinlich zu sein. Nach dem 9. November 1989 tippte sie sein 10-Punkte-Programm zur Umsetzung der Einheit in die Maschine. Sie winkte vom Schöneberger Rathaus in die Menge, gründete eine Stiftung für Schädel-Hirn-Verletzte, ZNS, half ihm in zig Wahlkämpfen. Die alljährlichen Ferien am Wolfgangsee verbrachte sie schwimmend im Neoprenanzug. Unterbrochen nur vom obligatorischen Fototermin. Anfangs mit den Söhnen als Garnitur, später mit Zicklein, Katzenbabys, Hirschen. Es war Hannelore Kohl, die den Söhnen beistand, wenn sie darunter litten, der Sohn vom Kohl zu sein. Im roten Ludwigshafen war man mit dieser genetischen Losentscheidung nicht gerade ein Kracher auf dem Schulhof. Irgendwann schickten die Eltern beide zum Studium ins Ausland. Jahrzehnte später, als Peter und Walter als adipös anmutende, blankköpfige Herren in Talkshows saßen, erfuhr die Öffentlichkeit von ihren Seelenratschern. Davon, welche Zumutung, welches Leid es ihnen gewesen sein musste, in eine Politikerfamilie geboren worden zu sein. Mein Vater hat sich nur selten mit uns Kindern beschäftigt. Er war ein Gast in unserer Familie, sagte Walter Kohl 2011 der Süddeutschen Zeitung. Dann erkennen beide, dass der Name Kohl und das Label Sohn vom Kohl zum Geschäftsmodell taugen. Beide verarbeiten ihre Gespenster in auflagenstarken Büchern, touren durchs Fernsehen, erfinden sich als Vortragsredner. Walter, heiraten erfolgreiche und vermögende Frauen, gründen mit ihnen Firmen in der Schweiz, Peter und dem hessischen Walter, aber dazwischen liegen Jahre und Dramen. Denn während der Alte den Triumph der Einheit trotz aller Kritik, Eierwerfer, auskostete, zog seine Frau sich ins Dunkel ihrer weiß verputzten Trutzburg zurück. Sie ahnte wohl schon, wie sich der Himmel verdüstern würde, wie die Skandalwolke der CDU-Spendenaffäre über sie kam. Doch immer schob sie ihre traurige Stimmung auf die Krankheit. Lichtallergie nannte sie es, wenn ihr das Tageslicht und selbst der Kerzenschein auf der Haut brannte. Psychologen nannten es lieber Depression. Er brachte ihr, wenn er aus Berlin anrauschte, Rosen mit und verschwand wieder. Und dann kamen die Schande, die Häme, der Hass. Kohl habe 2,1 Millionen Mark an Spenden angenommen, hieß es, und die Spender, entgegen der Regularien, nicht genannt. Alles, was er geleistet hatte, war auf einmal nichts. Und sie fühlte sich mitschuldig. Um der Partei den finanziellen Schaden einer dreifachen Strafzahlung zu ersparen, sammelten Helmut und Hannelore Kohl im Freundeskreis mehr als eigentlich nötig war, legten 700.000 Mark ihres Vermögens drauf und zahlten alles zurück. Nur war der Ruf leider ramponiert und der Ehrenvorsitz der Partei dahin. Kohl schmollte als Hinterbänkler im Bundestag und konnte sich allenfalls im Ausland noch mit Lorbeer bekränzen lassen. Sie litt still. Hannelore Kohl hatte sich ausgemalt, dass sie nach seiner Kanzlerzeit reisen würden. Aber er wollte nicht weg. Schäferhund Igo war lange schon tot. Die Söhne heirateten dort, wo es zu hell für die Mutter war. Und als ihr das Leben hinter Rollläden unerträglich wurde, schrieb sie ihm »Ich liebe dich« in den Abschiedsbrief, legte sich aufs Bett und starb. Am Morgen des 5. Juli 2001 fand Haushälterin Hilde Seber die Tote. Sogar Kanzler Schröder kam zur Beerdigung in den Dom zu Speyer. Und in den Gesichtern der trauernden Söhne glaubte man zu erkennen, dass sie ihm, dem Vater, die Schuld gaben. Denn so sehr Helmut Kohl die Dinge im Großen beherrscht hatte, so sehr hatte er im Kleinen versagt. Sein drolliges Diktum, wer Ja sagt zur Familie, muss auch Ja sagen zur Frau, hatte er für sich eher weit ausgelegt. Das Treiben in der Politik, das ewige Wir gegen die, hatte ihn mehr interessiert. Nun schien er von allen guten Geistern verlassen. Dann betrat Maike die Bühne, Dr. Maike Richter aus dem Siegerland. Mit ihr öffnete sich im Tragödienspiel die Kohls der Vorhang zum letzten Akt. Und ob man es wahrhaben wollte oder nicht, es ging darin auch um eine große Liebe. Die temperamentvolle, kluge Frau hatte im Kanzleramt für ihn als Redenschreiberin gearbeitet und sich nach der Wahlniederlage 1998 andere Jobs gesucht, etwa im Büro von Friedrich Merz. Irgendwann kam sie mit einem Stapel Kohlbücher zum Signieren ins Altkanzlerbüro. Man zog den Riesling auf, plauderte, lachte. Und sogleich brannte die alte Scheune lichterloh. Von da an waren sie ein heimliches Paar. Sehr viel später, als sie längst seine Witwe war, glaubte Maike Kohl-Richter, sie hätte ihre Zeit schlecht genutzt. »Wir hätten uns in München gleich eine gemeinsame Wohnung nehmen sollen«, sagte sie, »weit, weit weg von allem. Und nah am geliebten Tegernsee und im Allgäu, wo Kohl so gern mit seinem markant behaarten Finanzminister Theo Weigel zu Schweinsbraten in »Weißt du noch, Schwarten« schwelgte. Ach, hätten sie doch, dann wäre das alles nicht passiert. Aber irgendwann war es irgendwie zu spät. Weihnachten 2004 verbringen sie auf Sri Lanka und entkommen knapp dem Tsunami. 2005 outen sie sich. Diese Dame heißt sie nun bei den Söhnen. Die Geliebte des Vaters und Stiefmutter in spe liegt altersmäßig genau zwischen ihnen. 1964 geboren, 34 Jahre jünger als Helmut, das macht es nicht leichter. Er entfernt sich von den Söhnen, sie kauft ihm dafür Schuhe, die passen. Sie achtet auf seine Ausgaben und Konten und darauf, was er isst. Schon jetzt können seine Knie den gewaltigen Leib ja kaum noch tragen. Sie gibt ihm das Leuchten zurück und das Angestrahltwerden. Für sie ist er der größte Staatsmann aller Zeiten. Sie kennt sein Werk und seine Gedanken. Und wenn ihm das Gemeinsame zu viel wird, fährt er nach Ludwigshafen und lässt sich im Bungalow von Hilde Seber bekochen. Les petits fugues, kleine Fluchten. 2008 stürzt er dort von der Treppe. Schweres Schädelhirntrauma. Man fragt sich, welcher Schicksalsplaner denkt sich sowas aus? Genau das war ja das Benefizthema seiner Frau Hannelore. Es folgen Monate auf Intensivstationen, Operationen und Reha. Maike duckt sich nicht weg, sie kündigt in Berlin. Sie ist jetzt immer bei ihm. Die neue Frau schotte den Vater ab, klagen die Söhne. Die Söhne kümmern sich nicht wirklich, finden Kohl und Maike Richter. Ihnen gehe es nur ums Geld. Als er wieder halbwegs sprechen kann, teilt er ihnen mit, dass er Maike in der Krankenhauskapelle heiraten werde. Im sehr kleinen Kreis heißt Ohne euch. Es liest sich wie einer der besseren Fernsehfilme der Woche Abend im ZDF. Im Herbst 2014 gibt er dem Stern sein erstes und einziges Interview. Er ist da bereits ein schwer angeschlagener Mann im Rollstuhl. Eine Frage lautet: Sie haben keinen Kontakt mehr zu Ihren Söhnen, Herr Kohl, warum? HK: Wir haben kein gutes Verhältnis. Wollen Sie Ihre Söhne nicht sehen? HK: Nein, das will ich nicht. Ende Gelände. Damit scheint für ihn alles gesagt, aber nicht für Peter und Walter. Nicht für die alten Freunde, für Kohls langjährigen Fahrer Ecki Seber, für den Ghostwriter seiner Memoiren. Sie alle werfen Maike Kohl-Richter, wie sie nun heißt, vor, ihnen den Alten wegzunehmen, ihn sich unter den Nagel zu reißen. Dabei baut sie das Haus, das Schwimmbad behindertengerecht um. Sie organisiert Therapien und Besuche in seinem Altkanzlerbüro unter den Linden. Sie hilft ihm beim Verfassen eines Buches, fährt ihn zur Messe nach Frankfurt, um es vorzustellen. Sie sorgt dafür, dass ihm in Berlin weiter die Haupteingänge zu Empfängen offen stehen. Sein Sohn Walter beklagt sich bei Markus Lanz. Ecki Seber gibt sein Innenleben der Illustrierten Bunte preis, gegen Honorar, versteht sich. Und der abgeliebte Ghostwriter veröffentlicht ein böses Buch aus Tonbandprotokollen, mit dem sich bis heute hohe Gerichte beschäftigen. So sind die letzten gemeinsamen Jahre mit Klagen, Ärger und Streit ausgefüllt. Aber auch mit einer tiefen Liebe, die man spüren kann, wenn man das Paar erlebt. 2017 stirbt Kohl. Sie ist nun qua Testament die Bewahrerin seines Ansehens, Hüterin des Nachlasses, rechtmäßige Erbin des Vermögens und trauernde Witwe. Alles, was nun geschehen werde, geschehe nach seinem Willen, kündigt sie an und eröffnet damit die Jagd auf sich. Ab jetzt gibt es noch mehr Streit, Anwaltspost, Dramen an der Haustür. Am offenen Grab spricht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ein Gebet. Beim Tränenbrot im Deidesheimer Hof erinnern EU-Mann Jean-Claude Juncker und Schwedens ehemaliger Ministerpräsident Carl Bildt an den Staatsmann Kohl. Preußenprinz Georg Friedrich erzählt, wie er als Kind mit Kohls Autotelefon Kanzler spielen durfte. Nach über 4 Jahren lässt die Stadt Speyer eine Überwachungskamera am Grab des Kanzlers abbauen. Kohl-Richter hat sie aus Angst vor Vandalismus anbringen lassen. Auch den Zaun, mit dem das Domkapitel das Grab eingehegt hatte, will die Stadt in diesem Jahr abmontiert sehen. Besucher monieren, dass es noch immer kein richtiges Grabmal gebe, nur ein Kreuz aus Kirschbaumholz. Sie wissen ja nicht, dass der Grabstein im Herbst gesetzt wird. Johannes Volkmann, 26, einziger Enkelsohn des Einheitskanzlers, erwog zunächst eine politische Karriere in der CDU, gewinnt dann aber bei Günter Jauch 64.000 Euro und steigt als Geschäftsführer ins Firmennetzwerk seines Vaters Walter ein. Nur über Anwaltspost kommunizieren die Söhne noch mit der zweiten Frau ihres Vaters. Wenn Walter und sie im November 2022 gleichzeitig zu Zeugenaussagen gegen Kohls Ghostwriter ins Kölner OLG geladen sind, halten sie größtmögliche Distanz. Die Söhne wollen zudem bis heute erreichen, dass ihr Vater umgebettet wird. Er solle endlich neben der Mutter im Ludwigshafener Familiengrab beigesetzt werden. Eine Klage nach Kohls Tod, die Entschädigung von 1 Million Euro, die der Ghostwriter hätte zahlen müssen, für sich zu erhalten, verliert Maike Kohl-Richter vom Bundesgerichtshof. Solche Ansprüche seien nicht vererbbar. Doch um das Bild ihres Mannes in der Geschichte kämpft sie mit ungebrochenem Feuereifer und der Hilfe von gut 12 Anwälten weiter. Es geht in den Klagen um die Herausgabe von Tonbändern, die Richtigkeit von veröffentlichten Zitaten und, neuerdings, gegen die Gründung der Bundesstiftung zu Ehren des Bundeskanzlers Helmut Kohl. Sie ist im April 59 geworden. Die Trauerkleidung hat sie abgelegt. Sie wirkt jetzt zuversichtlicher und weniger getrieben. Doch bis heute lebt sie hinter den Sichtschutzmauern jener trutzigen Bungalowburg, die den Kohls nichts als Unglück brachte. Warum tut sie sich das an? Warum verkauft sie nicht einfach alles und zieht an den Tegernsee? Ja, manchmal frage sie sich das auch, sagt sie. Aber sie könne nicht anders. Sie sei noch nicht so weit. Gerade hat sie sogar das ganze Haus neu streichen lassen, die Sonderwache davor gekauft und eigenhändig entkernt. Demnächst müssen im Garten zwei sturmgefährdete Zedern gefällt werden. Die hatte ihr Mann noch pflanzen lassen, aber sie sind allen über den Kopf gewachsen. Am Ende wird alles gut, lautet ein Dichterwort. Ist es nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Eben. Von Kai Diekmann. Auszug aus dem Buch »Ich war Bild«. Ein Anruf auf dem Haustelefon holt mich zurück ins Hier und Jetzt. Es ist die Polizei, draußen vor dem Haus. Walter Kohl ist da. Schon klingelt es an der Tür. Auf Bitten von Maike öffne ich. Bereits in der nächsten Sekunde drängt sich ein Mann wie ein Berg an mir vorbei in den Flur. Unverkennbar Walter Kohl. »Das ist ja genau der Richtige«, faucht er mich an, stürmt weiter ins Totenzimmer, wo Maike, gebeugt über ihren Mann, gerade die Manschetten an seinen Ärmeln richtet. Er verlangt, mit seinem toten Vater allein im Raum gelassen zu werden. Die Witwe am Totenbett behandelt er wie Luft. »Ich lasse meinen Mann nicht eine Sekunde lang allein«, erklärt Maike stoisch. »Ich bitte um Respekt vor dem Toten und seiner Witwe. Versuche ich, die Situation zu deeskalieren. Walter fordert uns erneut auf, den Raum zu verlassen. Das geht nicht. Wir alle halten gemeinsam die Totenwache«, erkläre ich ruhig. Walter fixiert mich mit bösem Blick. Da ist so unglaublich viel Aggression in ihm, dass ich es körperlich spüren kann. Und wieder klingelt es an der Haustür. Diesmal ist es der Dekan. In kurzen Sätzen erläutere ich ihm die verfahrene Situation. Er schlägt ein gemeinsames Gebet vor, in der Hoffnung, die Situation zu entspannen. Vergeblich. Walter lehnt ein gemeinsames Gebet ab. »Verlasse bitte sofort mein Haus«, fordert Maike von Walter, in ihrer Stimme Empörung und Fassungslosigkeit. Der weigert sich und spricht nun seinerseits laut das Vaterunser. Dann wendet er sich direkt an den Toten, erzählt von den beiden Enkelkindern und davon, wie sie ihren Großvater in den letzten Jahren vermisst hätten. Nach 10 Minuten ist dieser absurde Auftritt endlich vorbei. Walter Kohl wendet sich zum Gehen. Ich begleite ihn zur Tür. Im Flur vor dem Totenzimmer beschimpft er mich und blafft. Er wisse ja, dass Maike alle Dokumente fälsche. Was für eine Unterstellung. Was meint er? Dann ruft er noch ein paar Mal, »Lesen Sie mein Buch! Lesen Sie mein Buch!« Ganz ehrlich, welches? Er hat in den letzten Jahren so viele geschrieben. In allen geht es gleichermaßen um Versöhnung, die es aber nie über das Papier hinaus geschafft hat, da Walter vorher wieder irgendwelche Verleumdungen über seinen Vater auskübelt. Mit irgendwas muss er seine Bücher ja füllen. Und siehe da, draußen steuert Walter Kohl sofort zielstrebig auf die gespannt wartenden Journalisten zu, um ihnen eine weitere Episode aus der großen Saga »Der verstoßene Sohn von Helmut Kohl« in die Kameras und Mikrofone zu klagen, mit der er, der nicht eben erfolgreiche Unternehmer, seit geraumer Zeit schon durchs Land tingelt. Der lichte Haarkranz, die gemütliche Figur, er sieht seinem Vater zum Verwechseln ähnlich. Es ist tragisch. Sie merken, in dieser Auseinandersetzung bin ich ganz klar Partei. Und das hat schlicht damit zu tun, dass ich zu viel weiß. Dieses Wissen habe ich lange Zeit für mich behalten, weil es viele Jahre die Hoffnung auf einen Friedensschluss in der Familie Kohl gab. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Auf den kommenden Seiten gebe ich Details preis, die es Ihnen ermöglichen sollen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Dass das Verhältnis zwischen Helmut und Maike Kohl auf der einen und seinen Söhnen Walter und Peter auf der anderen Seite seit langem zerrüttet ist, das ist keine Neuigkeit. Allerdings ist Maike nicht der Grund für diesen Familienkrieg. Sie hat ihn geerbt. Einen Krieg, der in der Folge immer weiter eskaliert ist. Natürlich hat es den beiden Brüdern nicht gefallen, dass ihr Vater mit 78 Jahren noch einmal eine 34 Jahre jüngere Frau geheiratet hat. Maike war für sie der Erben-Super-GAU. Es geht ihnen immer nur ums Geld, hat Helmut Kohl mehr als einmal traurig zu mir gesagt. Und wenn man die Zahlen und Dokumente kennt, macht sich in der Tat der Eindruck breit, Peter und Walter Kohl betrachteten ihren Vater, über den sie sich ständig öffentlichkeitswirksam beklagten, als reine Gelddruckmaschine. Ihren Anfang nehmen diese Streitereien im Juli 1999, als Hannelore und Helmut Kohl einen notariell beglaubigten Erbvertrag schließen, mit dem ihr gemeinsames Testament aus dem Jahr 1994 aufgehoben wird. In dem neuen Testament setzen sie sich gegenseitig als Alleinerben ein. Die Söhne sollen erst nach dem Tod des Längerlebenden erben. Dieser Längerlebende ist allerdings auch berechtigt, die vorstehenden Erbeinsetzungen aufzuheben oder beliebig zu ändern. Dafür wird den Söhnen ihr Pflichtteil bereits vorab in einer Reihe finanzieller Schenkungen ausgezahlt. Helmut Kohl hält davon zunächst wenig. Nur die kalte Hand übergibt, sagt er gerne. Aber Hannelore Kohl setzt sich damals durch und bestimmt im Mai 2000, dass Peter Kohl von ihr eine Schenkung von Wertpapieren über 400.000 Mark erhalten soll, Walter Kohl über 200.000 Mark und dessen Sohn Johannes über 50.000 Mark. Zeitgleich überträgt auch Helmut Kohl Wertpapiere an Söhne und den Enkel im Gesamtwert von 400.000 Mark. Am 7. März 2001, ihrem 68. Geburtstag, 4 Monate vor ihrem Tod, überweist Hannelore Kohl noch einmal 100.000 Mark an Walter. In Summe fließen also 1,15 Millionen Mark an die Kohl-Sprösslinge. Rund ein Drittel des gesamten Bank- und Wertvermögens der Eheleute Kohl. Zwischen März 2002 und März 2004 schenkt Kohl seinem Sohn Walter weitere 200.000 Euro. Außerdem bezahlt er seinen schon längst erwachsenen Söhnen samt Familien noch bis 2008 zahlreiche Versicherungen, von der Krankenversicherung bis hin zum ADAC. Erst nach dem schweren Unfall Helmut Kohls im Februar 2008 bittet Maike die Söhne in einem Brief, auch im Namen des Vaters, ihre Versicherungszahlungen in Zukunft selbst zu begleichen. Für Walter und Peter ist das ein Affront. »Du kannst es wirklich nicht mehr erwarten, uns loszuwerden«, schreibt Walter zurück. Helmut Kohls Unfall ist so dramatisch, dass zeitweise völlig unklar ist, ob der Altkanzler überlebt. Noch während sein Vater auf der neurochirurgischen Intensivstation der Universitätsklinik Heidelberg um sein Leben ringt, ruft Walter Kohl bei Maike an und erklärt ihr in sehr harschem Ton, er werde am kommenden Tag, einem Dienstag, zu ihr nach Heidelberg in die Klinik kommen, um mit ihr zu sprechen. Seine Mutter habe auch einen Anteil am Vermögen gehabt. Er werde in diesem Jahr 45, fahre jetzt in den Urlaub, könne ja nichts mehr tun, damit meinte er seinen Vater. Und es sei an der Zeit, dass die Angelegenheiten endlich geregelt würden. Maike ist verständlicherweise zutiefst schockiert. Ganz offensichtlich geht es den Brüdern so gar nicht um den Vater. Um die Frage, ob er überlebt und wenn ja, wie, sondern ausschließlich um ihr eigenes materielles Wohlergehen. Auch wenn sich die Söhne nicht zum ersten Mal so rücksichtslos verhalten, in dieser existenziellen Stunde, in der es für ihren Mann um Leben und Tod geht, hätte Maike ein solches Verhalten nicht für möglich gehalten. Entsprechend lehnt sie das verlangte Treffen ab und weist darauf hin, dass ein solches Gespräch nicht hinter dem Rücken des Vaters zu führen sei, sondern nur gemeinsam mit ihm, dass es vor allem abzuwarten gelte, ob und wie gesund er je wieder werden würde und ob er dies dann überhaupt noch könne. In den Büchern der Kohl-Brüder liest sich das ganz anders. Da sitzen sie tagelang treusorgend am Krankenbett ihres Vaters und haben nichts im Sinn als seine Genesung. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Peter und Walter Kohl die aus ihrer Sicht bedrohliche neue Partnerin ihres Vaters bedrängen. Bereits im Jahr 2006 hat Peter Kohl Maike nach London beordert, um dort über wichtige und grundsätzliche Themen sprechen zu können. Maike hat es schon früher abgelehnt, ohne Beisein von Helmut Kohl mit dessen Söhnen über finanzielle Familienangelegenheiten zu sprechen. Für sie wäre das ein Verrat an ihrem Mann gewesen. Schon deshalb hat sie sich auf ein solches Treffen seinerzeit nicht eingelassen. Sie hat den Verdacht, dass sie hinter Helmut Kohls Rücken auf irgendetwas festgelegt werden soll. Und dabei ist sie geblieben. Keine Treffen mit den Söhnen ohne Helmut Kohl. Überhaupt sind die Begegnungen mit den Söhnen grundsätzlich eher unerfreulicher Natur. Da geht es mir nicht anders als Maike. Meistens monologisieren sie vor sich hin, sprechen vor allem von sich selbst und ergehen sich in Selbstmitleid, weil sie den Namen Kohl tragen. Nicht nur mir gegenüber versteigt sich Walter Kohl zu der ungeheuren Aussage, der Name ist wie ein Judenstern. Die Fronten verhärten sich. Nach der Hochzeit werden die Angriffe der Söhne massiver. Anfang Januar 2009 macht Walter seinem Vater in einem langen Brief heftige Vorwürfe. Er habe den Erbvertrag 1999 bereits wegen Maike geschlossen. In harschen Worten verlangt er eine klärende Aussprache und beschuldigt seinen Vater, die Beziehung zu Maike schon vor dem Selbstmord der Mutter begonnen zu haben. Zu diesem Gespräch kommt es nie. Zu enttäuscht ist Helmut von seinen Söhnen. Zu offensichtlich, so sein Eindruck, sorgen sie sich nicht um die Gesundheit ihres Vaters, sondern ausschließlich um ihr Erbe. Im Streit mit dem Vater gehen die Söhne zunehmend an die Öffentlichkeit. Ein Albtraum für Helmut Kohl, der sein Privatleben immer zu schützen versucht hat. Schon 2002 hat Peter eine Biografie über seine Mutter veröffentlicht. Zu ihrem 10. Todestag im Sommer 2011 kündigt er gemeinsam mit TV-Produzent Nico Hoffmann an, Hannelore Kohls Leben als Zweiteiler fürs Fernsehen zu verfilmen. Mit einer eigenen Hannelore Kohl-Biografie kommt zur gleichen Zeit auch Herbert Schwann auf den Markt. Der Journalist, Schriftsteller, Dokumentarfilm und Biograf zahlreicher bekannter Politiker hat Helmut Kohl beim Abfassen seiner dreibändigen Kanzlermemoiren unterstützt und im Anschluss die dafür auf Tonbänder aufgezeichneten Gespräche mit teilweise vertraulichem Inhalt für ein weiteres, mit Helmut Kohl nicht abgesprochenes Buch ausgeschlachtet. Vermächtnis, die Kohl-Protokolle. Ein unglaublicher Vertrauensbruch. Daraus entsteht ein jahrelanger Rechtsstreit, den Helmut Kohl am Ende gewinnt. Aber der Preis, den er dafür zahlt, ist hoch. Unendlich viele Details, lediglich geteilt in streng vertraulichen Vier-Augen-Gesprächen, werden öffentlich ausgebreitet. Verzweifelt gibt der Altkanzler seinerzeit eine öffentliche Erklärung ab. Seit Monaten beschäftigen sich Veröffentlichungen ausführlich mit Angelegenheiten aus meinem Privatleben. Die öffentliche Zurschaustellung und Vermarktung meines Privatlebens durch Dritte empfinde ich als unangemessen, zumal die Veröffentlichungen die Grenzen von Geschmack und Anstand weit überschreiten und in wesentlichen Punkten mit der Wahrheit nicht in Einklang stehen. Ich werde mich hierzu öffentlich nicht äußern. Ich bitte um Respekt für meine Privatsphäre und überlasse es der Öffentlichkeit, selbst zu beurteilen, welche Interessen den Publikationen in Wahrheit zugrunde liegen. Die Not seines Vaters scheint Peter wenig zu beeindrucken. Wie Bruder Walter, ein Ebenbild von Helmut Kohl, ist ihm, wie auch Walter, keine nennenswerte eigene Karriere vergönnt gewesen. Dafür sorgt er durch öffentliches Waschen schmutziger Familienwäsche regelmäßig für Schlagzeilen. Nur wenige Wochen nach dessen öffentlicher Erklärung attackiert er seinen Vater erneut in einer E-Mail und macht ihm wortreich Vorwürfe. Es geht um den Todestag der Mutter am 5. Juli, zu dem Peter nach Ludwigshafen gereist ist und unangemeldet versucht hat, seinen Vater zu besuchen. Vergeblich. In seiner E-Mail unterstellt Peter dem Vater, im Haus gewesen zu sein und die Tür bewusst nicht geöffnet zu haben. Peter kündet außerdem einen erneuten Besuch für den darauffolgenden Tag an. Man kann nur mutmaßen, was in Helmut Kohl vorgeht, als er diese Zeilen liest. Er lässt sich mit der Antwort an seinen Sohn Peter keine Zeit. »Ich möchte dich morgen nicht sehen«, antwortet er noch am selben Tag per Fax. »Ich möchte dich auch bitten, eine derart unwürdige Szene wie am Todestag deiner Mutter weder morgen noch an anderen Tagen jemals wieder an meiner Haustür aufzuführen. Ich habe mich für meine Söhne geschämt.« Denn auch das ist die Wahrheit. Die beiden Brüder sind an jenem 5. Juli, dem Todestag ihrer Mutter, nicht nur unangemeldet vor Helmut Kohls Haus aufgetaucht, sondern haben, nachdem niemand öffnete, begonnen, laut zu rufen und gegen die Tür zu treten. Bis ein Sicherheitsbeamter einschreiten musste, um die Söhne zu bitten, das Grundstück zu verlassen. Vor allem frage ich dich, heißt es in seinem Fax an Peter weiter, wie du dazu kommst, mir ein derartiges Schreiben zu schicken, das voller versteckter und offener Vorwürfe an mich ist und an meine Frau. Wie stellst du dir das eigentlich vor, dass ich hier mit meiner Frau sitze und pausenlos eure Attacken anhören muss und gleichzeitig euch treffen soll? Wozu das Ganze? Ich habe euch ein Studium in Wien und Amerika finanziert. Ich habe mich immer wieder dafür verwendet, dass ihr Stellen oder Aufträge bekommt. Wie weit ich gegangen bin, wisst ihr mit einigen Nachdenken selbst. Wenn ihr jetzt meint, ihr müsst mich anklagen, vor allem alles öffentlich machen und mein Privatleben verkaufen, und dann auch noch Maike, die ich liebe, mit hineinzieht, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ich lebe mit meinen 81 Jahren, körperlich mit dem Rollstuhl etwas eingeschränkt, ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Ich bin mit Maike sehr glücklich. Wir haben in den letzten 3 Jahren mein Haus zu unserem umgebaut. Ich werde mir das von euch nicht kaputt machen lassen. Ich weiß, was ich in meinem Leben geleistet habe. Ich war bei allem auch ein guter und treuer Ehemann, war ein guter Vater. Ich kann nachts gut schlafen. Solange ihr über mich so redet und meine Frau, die ich liebe, gibt es keinen Kontakt. Darüber sollten du und dein Bruder einmal nachdenken. Was wie ein schlechtes Drehbuch für eine Vorabendsoap klingt, ist in der Familie Kohl leider bittere Realität. In seinen letzten Lebensjahren wird die Kluft zwischen Helmut Kohl und seinen Söhnen tiefer und tiefer. Wann immer er und ich uns treffen, ist es auch zwischen uns Thema. Er leidet sichtbar unter der Situation, hätte so gern Frieden. Wirklich helfen kann ich ihm nicht. Im Januar 2013 lässt er Walter und Peter über seinen Rechtsanwalt untersagen, sein Büro mit Familienangelegenheiten zu belästigen. Man könnte es auch so formulieren. Als Kanzler der Einheit war es Helmut Kohl vergönnt, die Mauer zwischen zwei verfeindeten Systemen fallen zu sehen. Im Privaten gelingt es ihm nicht. Als Helmut Kohl im Jahr 2015 erneut im Krankenhaus liegt und wieder einmal um sein Leben kämpft, verklagen ihn Walter und Peter auf weitere Pflichtteilsansprüche bezüglich des Nachlasses der Mutter. Sie fordern ein detailliertes Nachlassverzeichnis, einschließlich Schenkungen, ehebezogener Zuwendungen und vieles mehr. Die Brüder scheitern mit ihrer Klage. Zum einen sind Sie sehr wohl über den Erbschaftsvertrag unterrichtet gewesen, zum anderen haben Sie bereits erhebliche Beträge erhalten. Damit ist aber noch nicht Schluss. Nur wenige Monate vor seinem Tod erreicht Helmut Kohl eine letzte Forderung seiner Söhne. Der Altkanzler hatte seinen Ghostwriter Herbert Schwan wegen des unglaublichen Vertrauensbruchs verklagt. Es geht um 5 Millionen Euro Geldentschädigung. Jetzt melden die Söhne schon einmal vorsorglich Ansprüche an. Und das, obgleich der Ausgang des Verfahrens noch völlig offen ist zu diesem Zeitpunkt. Kai Diekmann, 58, war 15 Jahre lang Chefredakteur der Bild-Zeitung und gut ein weiteres Jahr Herausgeber der Bild-Gesamtgruppe. Diekmann, geboren in Ravensburg und aufgewachsen in Bielefeld, traf Helmut Kohl das erste Mal als Redakteur einer Schülerzeitung. Später entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen dem Kanzler und dem Springer-Journalisten. Kohl war Trauzeuge bei Diekmanns zweiter Hochzeit mit der Journalistin Katja Kessler. Diekmann war Trauzeuge bei der Hochzeit Kohls mit Maike Richter.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber: Gruner und Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 37 03 2084. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 03 41 71 13 120. Fax 03 41 71 13 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breitzeitschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich in Stern, Zeit, Brei gedruckt oder digital. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos: www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft. IBAN: DE 50 8602 0502 0001 8325 01. BIC: BFS WDE 33 LPZ.